Wir fahren jetzt weiter und ich möchte die, die mit dem Livestream zugeschaltet sind, darauf hinweisen, hier unten am Bild kann man einen Download machen mit diesem Skript und auch dem farbigen Handout, das die Personen und ihre Darsteller veranschaulicht. Also wir wollen jetzt als Einführung in unsere geistliche Betrachtungsweise sehen, zunächst, was bedeutet Ahasveros? Er symbolisiert als Herrscher über dieses Riesenreich von 127 Provinzen die Seele. Die Seele ist der Sitz der Persönlichkeit. Wir können zunächst mal aufschlagen, 1. Thessalonicher 5, 23. Da wird erklärt, dass der Mensch eine Dreieinheit ist. Und dazu gehört eben auch die Seele als eine eigene Einheit. 1. Thessalonicher 5, 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Die Seele, die hier erwähnt wird, ist der Sitz der Persönlichkeit. Und das sehen wir zum Beispiel aus Psalm 103. David betet dort in Vers 1, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Wenn er sagt meine Seele, dann ist das nichts anderes als ich. Also ich soll den Herrn loben. Das ist eigentlich eine Rede zu sich selbst. Selbstgespräch. Das ist nicht automatisch ein Hinweis für eine Schizophrenie. Ja? Wenn man sich innerlich eben auch ermutigt zu etwas, das ist absolut biblisch. Natürlich gibt es das Krankhafte, dass jemand da auf der Straße spaziert. Es ist niemand herum und er ist ständig am Reden. Ja, da muss man denken, das ist, könnte etwas damit zu tun haben. Aber heute hat sich das ja unwahrscheinlich ausgebreitet, dieses Phänomen. Ja, darum kann man das eben auch das Schizophon nennen. Ja, ja, aber Spaß beiseite, es geht hier schön darum, zu zeigen, meine Seele, das heißt ich. Und so ist Ahasveros, ich habe ja auf dem Skript darauf hingewiesen, der Name im Persischen bedeutet eben so viel wie Herrscher. Die Seele ist der Sitz des Ichs und des Willens. Ja? Der Mensch ist nämlich erschaffen worden von Gott als Persönlichkeit mit einem eigenen Willen. Und darum wird der Mensch ja auch aufgefordert, sich zu entscheiden. Und er ist entscheidungsfähig und darum auch verantwortlich vor Gott. Und eine weitere Stelle noch, Offenbarung 6, Vers 9, habe ich da auf dem Skript vermerkt. Da sieht Johannes, der in der Vision entrückt worden war, in den Himmel. Da sieht er den Brandopferaltar vor dem himmlischen Tempel, eben vor dem Original. Und im Zusammenhang mit dem fünften Siegel, Offenbarung 6, Vers 9, lesen wir, und als es, das Lamm Gottes, das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächest du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Also Johannes im Himmel sieht die Seelen von Menschen, die ermordet worden waren auf der Erde. Im Himmel sind Seelen sogar sichtbar. Ja? Niemand von uns behauptet, er hätte jemals eine Seele gesehen. Und ist ja so, das Wort Nefesh auf Hebräisch kommt von Nafash. Man hört es fast schon. Nafash, Nafash. Das heißt Hauchen. Und darum heißt Seele, Nefesh heißt Hauch. Und Hauch ist ja eigentlich eine besonders gute materielle Anschauung für etwas, was man eben nicht sieht und trotzdem eine Wirkung hat. Ja? Und die Seele kann man nicht sehen, aber sie ist da. Und ich habe gestern erklärt, in der säkularen Psychologie wird die Seele einfach als eine Auswirkung der chemischen und physikalischen Vorgänge im Körper angesehen. Aber das ist nicht mal die Ansicht so von allen, die säkulär geprägt sind. Zum Beispiel schon vor Jahren, Sir John Eccles war ja bekannt als einer der ganz, ganz großen Neurologen der Welt. Und er war überzeugt, dass eben da ein Teil da ist im Menschen, der nicht materiell ist. Und Wilder Penfield, das auch wieder Jahre zurück, das war einer der großen Neurochirurgen der Welt, ein Kanadier in Montreal, und der hat ja weit über 1000 Operationen schon damals durchgeführt am offenen Gehirn. Und das Gehirn selber ist ja gefühlslos. Und darum kann man im Gehirn operieren und den Patienten wach lassen. Also gut, bevor man natürlich die Konservendose öffnet, da muss man anästhesieren, klar. Und da muss die Schädeldecke weggesägt werden. Aber nachher geht das im Wachzustand weiter. Und das Wichtige ist, wenn man beim Schneiden im Gehirn eben am falschen Ort schneidet, kann es ja sein, dass dann der Patient aufwacht und ist gelähmt. Und darum muss man im Wachzustand eben ständig kontrollieren können, wie reagiert der Patient. Und Wilder Penfield hat dann auch zum Beispiel so Dias projiziert mit Schmetterlingen. Und dann hat er den Patienten gefragt, was sehen Sie? Und hat aber mit der Elektrode hat er das Sprachzentrum gelähmt. Und dann sieht er den Patienten, der wird ein bisschen mürrisch und dann geht er weg. Ein Schmetterling. Aber das Wort Schmetterling kam mir einfach nicht. Und dann wollte ich das Wort Motte suchen. Das kam mir auch nicht. Und erst, als er dann weggegangen war, kam das Wort Schmetterling. Und so hat er unzählige Versuche gemacht. Das war ja die Gelegenheit, wenn das Gehirn schon mal offen ist, dann kann man auch ein bisschen Versuche machen. Und er konnte zum Beispiel auch das Sehen beeinflussen, dass plötzlich die Gegenstände vor den Augen ganz groß wurden, wieder kleiner. Konnte er mit der Elektrode auslösen. Aber interessant, die Patienten wussten immer, das ist nicht wirklich. Das war gemacht. Oder einmal hat er an einer anderen Stelle etwas gemacht und dann hat der Patient seinen Finger bewegt. Und dann sagte er, warum haben Sie Ihren Finger bewegt? Das habe nicht ich gemacht, das haben Sie gemacht. Ja? Und er hat also schließlich ein Buch geschrieben, The Mystery of the Mind. Das Geheimnis des, es ist nicht ganz im Deutschen richtig, des Geistes, ja, würden wir sagen. Und da schreibt er darin, er hat festgestellt, mit all seinen Operationen, da ist etwas, das mit Hilfe des Gehirns denkt und arbeitet, aber nicht Teil des Gehirns ist. Er konnte auch nie einen Bereich im Gehirn feststellen, wo man das Ich findet. Und gut, damals hätte man noch kritisieren können, ja, aber Mr. Penfield, so tief ins Gehirn gehen Sie ja auch nicht. Er hat ja viel mehr in der Oberfläche gearbeitet, aber das sind einige Jahre vergangen bis heute. Und heute geht man ja auch ganz in tiefe Regionen hinein, zum Beispiel auch bei Parkinson. Kann man ja auch so Stimulatoren einbauen im Gehirn. Und man hat zum Teil gute Ergebnisse erlangt, wenn all die Medikamente nichts mehr nützen. dass man so etwas reinmacht. Und da geht man also auch in die tiefen Strukturen des Gehirns heute hinein. Und nirgends findet man ein Ich. Und so hat er die Überzeugung ausgedrückt in dem Buch, da ist etwas, was eben mit dem Gehirn denkt und nicht Teil der Materie des Gehirns ist. Das ist die Seele, das Ich. Und jetzt schauen wir weiter eben noch diese Stelle, Offenbarung 6, Vers 9. Die ist interessant, also im Jenseits kann Johannes Seelen sehen. Und die sind bei vollem Bewusstsein, obwohl sie den Körper nicht mehr haben. Die wurden ja ermordet. Und die können beten. Und da sind wir in der Zeit nach der Entrückung der Gemeinde, in der Zeit des Gerichtes, und darum beten die um das Eingreifen Gottes. Wann rächst du unser Blut? Ja, ich würde nie so beten. Und ich hoffe auch niemand, der hier ist. Denn wir leben in der Zeit der Gnade. Da beten wir, dass unsere Feinde eben zum Glauben kommen und gerettet werden. Aber in der Zeit des Gerichts ist es zu spät. Und darum beten die so in einer anderen Weise. Aber die können beten. Sie sind bei vollem Bewusstsein und es wird ihnen auch gesagt, sie müssen jetzt noch warten. Und diese Seelen werden bekleidet mit Priestergewändern. Ja, das sind ganz andere Dimensionen, natürlich. Aber eben einfach, um zu zeigen, die Seele ist etwas Selbstständiges. Und dann gehen wir weiter. Esther. Sie symbolisiert in dieser geistlichen, lehrmäßigen Betrachtungsweise den Geist des Menschen. Also im Kontrast zu der Seele. Wir haben in 1. Thessalonicher 5, 23 gelesen, Seele, Geist. Ja, was ist denn der Geist? Und überhaupt möchte jemand fragen, ist es eigentlich richtig, den Menschen als Dreieinheit zu sehen? Sollte man nicht als Zweieinheit sehen? Und es gibt ja viele Bibelstellen, die sprechen über Körper und Seele. Und da wird nicht vom Geist noch gesprochen. Ja, es ist so. Es gibt Stellen, da wird gesprochen über Geist, über Körper und Seele. Und dann gibt es andere Stellen, da wird gesprochen über Körper und Geist und nicht über die Seele. Und dann gibt es andere Stellen, die sprechen über Geist, Seele und Körper. Es ist also so, dass die Bibel benutzt oft eine Umgangssprache. Und umgangssprachlich wird dann einfach unterschieden zwischen dem Materiellen und dem Nichtmateriellen. Und das wird dann je nach Stelle genannt Seele, Hauch oder Geist. Und was heißt Ruach? Das heißt eigentlich auch Hauch oder Wind. Ja? Also bezeichnet auch etwas, was man nicht greifen kann und trotzdem eben eine Wirkung hat. Auch etwas, was man nicht sieht. Und es ist also so, dass manchmal grob unterschieden wird zwischen dem Materiellen und dem Immateriellen. Und dann steht einfach Seele für das Immaterielle oder Geist für das Immaterielle. Und wenn die Bibel ganz präzise unterscheiden will, dann sagt sie eben Seele und Geist. Seele und Geist gehören ganz eng zusammen. Aber der Geist des Menschen ist eben die Fähigkeit zu höherem Denken. Schlagen wir auf Psalm 77. Ja, in diesem Buch, das so viel über das Innenleben der Menschen berichtet, von Jubeln bis traurigsten Klagen, da wird viel über das Innenleben gesprochen, über Seele und eben auch Geist. Psalm 77, Asaf denkt nach. Vers 4, ich erinnerte mich an Gott und ich stöhnte. Ich sann nach und mein Geist ermattete. Selah. Jetzt kommt ein instrumentales Zwischenspiel im Tempel. Und dann geht es weiter. Du hieltest meine Augenlider offen. Ich war voller Unruhe und redete nicht. Ich durchdachte die Tage der Vorzeit, die Jahre der Urzeit. Da denkt er nach über die Geschichte. Wird der Herr auf ewig verwerfen und fortan keine Gunst mehr erweisen? noch Vers 7. Ich erinnerte mich an mein Saitenspiel in der Nacht. Ich sann nach in meinem Herzen und mein Geist forschte. Wird der Herr auf ewig verwerfen und fortan keine Gunst mehr erweisen? Mein Geist forschte. Der Geist des Menschen ist also die Fähigkeit zu forschen und zu erkennen. In Jesaja wird gesagt, die Pferde haben keinen Geist. Ja, aber von den Tieren wird gesagt in 1. Mose 1, dass Gott lebendige Seelen erschuf. Ich zeige das kurz in 1. Mose 1. Vielleicht steht das in Ihrer Bibel ein bisschen anders, aber ich erkläre warum. 1. Mose 1, Vers 20, vierter Schöpfungstag. Und Gott sprach, es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen. Und Vögel sollen über der Erde fliegen angesichts der Ausdehnung des Himmels. Lebendige Wesen, das heißt auf Hebräisch lebendige Seelen. Nefesh Chaya. Und das drückt eben aus, dass die Tiere belebt sind und das merken wir ganz besonders bei den Säugetieren, wie beseelt sie sind. Das Innenleben eines Hundes, das ist einfach etwas Sensationelles, ja? Oder auch eines Affen. Gerade vor kurzem habe ich einen kurzen Filmausschnitt gesehen von einem kleinen Jungen im Zoo und der hat sich da hinter einer Säule versteckt und dann ist der Affe auf die andere Seite gegangen. Und dann der Junge rüber, der Affe rüber. Die haben Versteck ist miteinander gespielt, wie man auf Schweizerdeutsch sagt. Das ist doch grandios. Was ging in diesem Affen ab? Da ist ein Innenleben da, natürlich. Und darum spricht die Bibel über die Seele der Tiere, aber sie spricht nie über den Geist. Eben Jesaja sagt, Pferde haben keinen Geist. Als Beispiel. Und dieses höhere Denken, das befähigt, über die Geschichte nachzudenken wie Asaph. Das haben Tiere nicht. Und schauen wir noch etwas noch Grandioseres in Römer 8. In Vers 16 sagt Paulus, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Oder eine noch bessere Übersetzung wäre, der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also der Geist Gottes, Gott selber, wirkt am Geist des Menschen und kann ihm etwas bewusst und klar machen. Bei Gläubigen zum Beispiel die Sicherheit des Heils vermitteln, dass jemand weiß, ich bin ein Kind Gottes. Warum? Ja, weil die Bibel ja sagt, wenn ich meine Schuld Gott bekenne und glaube an das Erlösungswerk des Herrn Jesus am Kreuz für meine Sünden, dann werde ich ein Kind Gottes. In Johannes 1, Vers 12 sagt uns ja Gott, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und der Heilige Geist wirkt durch dieses Wort an dem Geist des Gläubigen und bezeugt ihm, du bist ein Kind Gottes. Aber Affen kämen ja nie auf die Idee, zuzuhören, wenn jemand im Zoo predigt. Ja? Und niemand hat jemals einen Affen gesehen, der betet. Das gibt es einfach nicht. Und das typische Bild des Tieres ist so. Ja, wer hat schon eine Kuh gesehen, die zwischendurch mal so den Himmel betrachtete? Ja? Und wie Asaph nachdachte über die Tage von Alters, ja? Und sich fragt, wird Gott wieder gnädig sein? Nein, die Kuh frisst. Und wenn sie hat, was sie braucht für den Tag, dann kann man sie glücklich machen mit etwas Ausgang und so, ja? Glückliche Kühe. Aber eben, das sind keine geistigen Bedürfnisse, wie bei Menschen in Verbindung mit dem höheren Denken. Und das ist eben der Geist des Menschen. Und Esther symbolisiert also den Geist des Menschen im Buch Esther. Und interessant ist, Ruach auf Hebräisch ist Femininum. Also auf Hebräisch sagt man die Geist. Und, aber das ist natürlich Gender. Ja? In der Grammatik unterscheidet man ja Gender Masculinum und Gender Femininum. Darum sagt man auf richtig Deutsch die Butter. Aber die Schweizer sind überzeugt in ihrem Dialekt. Butter, das muss man sagen, der Butter. Der Butter, ja? Und wer hat jetzt recht? Nun, beide haben recht, denn Gender von Butter im Schweizerdeutschen ist Maskulinum, männlich, und im Hochdeutschen ist es eben Femininum. Aber das hat mit dem biologischen Geschlecht, das nennt man im Englischen Sex, hat das nichts zu tun. Und das sind einfach Kategorien in der Sprache, die sind aber sehr wichtig. Die können nämlich manchmal in einem Text, gerade wenn ein Relativsatz kommt, mit der oder welcher, ja, weiß man dann, ah, das ist der Rückbezug auf dieses Wort. Wenn zum Beispiel mehrere Hauptwörter im Vordersatz enthalten sind. Das neutralisiert also Mehrdeutigkeit und trägt zur Verständlichkeit des Textes bei. Aber Gender in der Grammatik kann auch das biologische Geschlecht meinen. Wenn man sagt, der Mann, dann ist es nicht nur Gender, sondern es ist eben das biologische Geschlecht. Und darum sagt man der Mann und nicht die Mann. Und man sagt die Frau und nicht der Frau. Ja? Und man sagt aber das Fräulein. Ja, aber das Neutrum ist nur grammatikalisches Gender. Jeder weiß, das Fräulein ist biologisch weiblich. Ja, also es kann auch sein, dass mal in der Sprache das nicht übereinstimmt. Übrigens, Geist im Griechischen, to pneuma, tatsächlich das Geist. Und jetzt ist natürlich ein Problem, der Heilige Geist im Neuen Testament ist eine Person. Und darum spricht Paulus in 2. Thessalonicher 2 über den Heiligen Geist und sagt, der, welcher zurückhält, das Böse zurückhält, bis er weg ist, und dann wird der Antichrist kommen. Eben, weil der Heilige Geist Gott ist, und Gott wird immer mit männlichen Attributen verbunden in der Bibel. Gott ist eben Gott und nicht eine Göttin. Ganz klar, das ist abgefallenes Heidentum, wo man von einer Göttin und von Göttinnen spricht. Nein, der Gott. Und dann muss Paulus eben konstruieren, sinngemäß, der, welcher zurückhält. Aber im gleichen Text sagt er auch das, was zurückhält. Warum? Ja, weil er da grammatikalisch konstruiert, das Wort Pneuma ist eben sächlich, das. Ja? Nun, im Hebräischen ist es so, Ruach ist Femininum, und darum wird eben im Buch Esther der Geist dargestellt durch eine Frau. Nefesh wird im Alten Testament gemischt gebraucht. Manchmal weiblich, manchmal männlich. Ja? Aber jetzt hier ist es so, dass Ahasveros als Mann die Seele repräsentiert und Ruach, immer Femininum, das ist dargestellt durch Esther. Gehen weiter. Das Perserreich, dieses riesige Weltreich von Afrika über etwas von Europa, viel von Asien bis nach Indien, mit seinen 127 Provinzen, das stellt den menschlichen Körper dar. Mit all seinen verschiedenen Organen, ja, Nieren, Lunge, Herz und so weiter, und auch Organsystemen, ist das ein komplexes Zusammenspiel, ja, mit hierarchischen Ordnungen, die alle zusammenspielen, und darum konnte das organisierte persische Reich einen Befehl bekommen von Ahasveros, und dann gingen die Boten und haben es in allen Sprachen verbreitet im ganzen Perserreich. wie wir gerade eben gesehen haben, dass der Mann Herr sein soll in seinem Hause. Und so stellt also das Perserreich gewissermaßen den Körper dar und innerhalb des Körpers, da wirkt eben Ahasverus, die Seele, und die Königin Esther, der Geist. Aber ganz oben in der Führung, ja, in Susan, in der Hauptstadt. Und weiter müssen wir kennenlernen Haman, der Agagiter. Das war ein Amalekiter. Und zwar Agag war ein Titel für amalekitische Könige. Das ist also dieses Volk, das eine erste Begegnung hatte mit Israel gleich nach dem Auszug aus Ägypten. 2. Mose 17. Und es war ein sehr hinterhältiger Angriff. Die gingen nämlich auf die Schwächsten, auf die, die so im Zug der Israeliten zurückgeblieben waren, die nicht so schnell gehen mochten wie andere, die wurden angegriffen. Amalek. Und von dort an ist Amalek ein Todfeind Israels. Durch das weitere Alte Testament hindurch. Und Haman war ein solcher Agagiter. Und er fasste den Plan im Buch Esther, das ganze jüdische Volk, ganz Israel, zu vernichten und auszurotten. Und dieser böse Haman ist ein Bild von dem, was die Bibel nennt, das Fleisch. Wir schlagen mal auf in Römer 7. Da spricht Paulus über die sündige Natur in uns. Das brachte ihn sogar richtig zur Verzweiflung. Er sagt in Römer 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, also in dem Persischen Reich drin, ja, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Also, der Ausdruck das Fleisch bezeichnet etwas im Menschen und bezeichnet eben diese sündige Natur, die wir von Adam seit seinem Fall geerbt haben. Die wird von Generation zu Generation weitergegeben, wie uns das schon in Römer 5, ab Vers 12 vorgestellt wird. Und er sagt also, in diesem Fleisch wohnt gar nichts Gutes. Er sagt in Vers 19, oder noch Vers 18, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Denn nicht das Gute, das ich will, übe ich aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also, ich möchte eigentlich gar nicht das Böse tun, aber trotzdem mache ich das Böse. Das Ich wird beherrscht von einer anderen Macht. Wir werden sehen, wie Ahasverus total beherrscht wird von Haman. Und er gibt ihm sogar seinen Siegelring ab und damit seine ganze Entscheidungsgewalt. Das Ich, die Seele, gibt der bösen Natur eben die Handlungsgewalt ab. Und dann sagt er in Vers 19, denn nicht das Gute, das ich will, übe ich aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Hier wird das Fleisch genannt, die in mir wohnende Sünde. Und ganz wichtig, in Römer 5, ab Vers 12, kommt immer wieder der Ausdruck vor, die Sünde, in der Einzahl. Und meint dann nicht eine einzelne Tatsünde, sondern in diesem Zusammenhang meint das diese sündige Natur, die im Menschen drin wohnt. Und da haben wir also Haman im Perserreich, der eben zu höchster Entscheidungsgewalt befördert wird durch Ahasverus und dann das Unglück im Buch Esther auslöst. Und Ich habe jetzt hier noch mehrere Stellen auch aus dem Galaterbrief aufgeschrieben, aber auf die kommen wir zurück im Zusammenhang des Buches Esther. Also es geht einfach mal um zu verstehen, was ist mit Haman gemeint? Dann weiter. Haman hat 10 Söhne. Und die werden auch von Bedeutung sein. Ich schlage mal auf in Galater 5. Vers 24. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt. Wir werden sehen, ich nehme das gerade mal vorweg, Haman wird an ein Holz gehängt. Und dieses ans Holz hängen ist nichts anderes als eine Kreuzigung gewesen. Aber das erkläre ich nachher noch. Also nicht einfach ein Galgen mit einem Strick, sondern Haman wurde gekreuzigt am Holz. Und nun heißt es hier, die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt. Haman. Aber wir werden sehen, nicht nur Haman kommt ans Holz, sondern auch seine 10 Söhne. Und hier steht, samt den Leidenschaften und den Begierden. Die werden symbolisiert durch die 10 Söhne Hamans. Und weiter, Bigdan und Teresh, das waren 2 Wächter, und die wollten den König Ahasveros ermorden. Diese 2 Männer stellen die Sünden dar, die Tatsünden. Und es ist so, in 1. Petrus 2, Vers 24 heißt es von dem Herrn Jesus, dass er unsere Sünden auf dem Holz getragen hat. Und so hat der Herr Jesus also jede einzelne Tatsünde auf sich genommen und dafür gelitten. Und der Mensch muss nach 1. Johannes 1, Vers 9 seine Sünden Gott bekennen, bereuen, um Vergebung zu bekommen. Aber wenn er eben keine Vergebung von Gott annimmt, werden die Sünden ihn in den ewigen Tod bringen. Also genauso wie diese beiden, Bigdan und Teresh, Teresh heißt übrigens finster, diese finsteren Taten uns eben den Tod bringen, so wollten diese 2 Ahasveros töten. Und dann werden allgemein die Feinde der Juden eine wichtige Rolle spielen im Buch. Und die haben das Ziel, an einem bestimmten Tag ein Massaker anzurichten unter den Juden im ganzen Persischen Reich, in allen Provinzen. Und diese Feinde der Juden, die schließlich auch besiegt werden, nicht indem sie ans Holz kommen, wie Haman und seine Söhne, sondern indem sie durch Schwert besiegt werden. Diese Feinde der Juden, das sind diese Feinde in der Übertragung, wie wir sie in Epheser 6, Vers 10 finden. Im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles überwältigt habt, zu stehen vermöget. Dann erklärt er die ganze Waffenrüstung aus 7 Teilen, wenn man die Schuhe als 2 Teile zählt. Und dann wird noch erwähnt, das Schwert des Geistes, Vers 17. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist. Also der Gläubige hat einen Kampf gegen die Feinde des Volkes Gottes. Und das ist Satan und seine Dämonen, die hier Fürstentümer und Gewalten genannt werden, geistliche Mächte der Bosheit. Und weiter müssen wir Mordechai als ganz wesentliche Hauptperson kennenlernen. Mordechai ist im Buch Esther ein Hinweis auf Gott. Da könnte einer sagen, aber das geht ja gar nicht. Ein Mensch symbolisiert Gott in der Bibel. Da muss ich sagen, ja, aber man muss nochmal zurückdenken. 1. Mose 22. Abraham ist bereit, das Liebste herzugeben, dass sein Sohn Isaak geopfert wird. Und das war ein Vorgeschmack davon, dass einmal Gott, der Vater, seinen Sohn geben würde als Opfer. Wie Johannes 3, Vers 16 sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Natürlich, Isaak wurde verschont, denn es war, sollte nur ein Bild sein auf das, wie Gott bereit ist, seinen Sohn zu geben. Und da sehen wir also, Abraham ist da ein Hinweis auf Gott, den Vater, und Isaak auf Gott, den Sohn, der bereit war, nach Golgatha zu gehen, ins Land Moria, wie damals Abraham und Isaak. Und weiter, in der Geschichte von Isaak und Rebekka, da geht der Knecht Abrahams und holt die Braut Rebekka für den Sohn Abrahams. Und diese Braut Rebekka ist ein Hinweis auf die Gemeinde, die Braut Christi. 2. Korinther 11, ab Vers 1 wird da über die Braut Christi gesprochen, als die Gemeinde, und Epheser 5, 22 bis 33. Und da haben wir also das Thema der Gemeinde. Aber wer ist es, der diese Gemeinde sammelt in der heutigen Zeit? Der Heilige Geist, der am Pfingsten ausgegossen wurde und der nach Johannes 16 hingeht, um die Welt zu überführen von Sünde. Und so sammelt der Heilige Geist die Braut für den Sohn, für Christus. Und so ist klar, also dass der Knecht ein Hinweis ist auf den Heiligen Geist, Isaak auf den Sohn und Abraham auf den Vater. Und sein Name Abraham heißt übrigens Vater einer Menge. Früher hieß er Abram, ja? Ab, Vater, Ram, Erhabener. Erhabener Vater. Und Mordechai ist je nach Stelle im Buch Esther mal ein Hinweis auf Gott, den Vater, dann auf Gott, den Sohn und auf Gott, den Heiligen Geist. Und darum haben wir das hier so ausgedrückt, der dreieine Gott, eben je nach Stelle. Und alles dargestellt durch die gleiche Person. Warum? Ja, Gott ist ein Gott. Es gibt nicht mehrere Götter. Es gibt nur einen Gott, und trotzdem offenbart sich Gott als als Gottheit, in der drei Personen da sind, die zu unterscheiden sind. Der Vater liebt den Sohn, der Vater sendet den Sohn, und der Sohn ist am Kreuz gestorben, nicht der Vater, auch nicht der Heilige Geist. So wird unterschieden, aber es ist eine totale Einheit in der Gottheit, und darum wird das dargestellt durch einen Menschen, Mordechai. Und wenn man übrigens noch daran denkt, dass der Mensch ja im Bild Gottes geschaffen worden ist, 1. Mose 1, dann wird noch viel besser klar, warum ein Mensch ein Bild sein kann für Gott, ein Hinweis auf Gott. Und weiter spielt natürlich das Volk der Juden, zerstreut im ganzen Perserreich, eine ganz wesentliche Rolle. Und das Volk der Juden symbolisiert dann in dieser geistlichen Übertragung die Gemeinde heute. Das himmlische Volk Gottes, also das irdische Volk Gottes, symbolisiert das himmlische Volk Gottes. Und bevor wir Schluss machen, noch ein Hinweis. Wiederholt wird im Buch Esther gesprochen über das Buch der Denkwürdigkeiten der Zeitereignisse, der Perser und Meder. Und dieses Buch wird ganz wichtig sein in unserem Bibelstudium. Es ist ein Hinweis auf die Bibel. Also eben nicht ein Buch ist von Legenden und Märchen, sondern das, wie wir gestern gesehen haben, so viel Wert legt auf die geschichtliche Exaktheit, um zu zeigen, wie Gott konkret in Zeit und Raum handelt. Und darum ist das so ein wunderbarer Ausdruck für die Bibel, das Buch der Denkwürdigkeiten der Zeitereignisse. Ja, also so halten wir vor uns die Bedeutung dieser wichtigsten Personen und auch der, die eine Nebenrolle noch spielen in diesem Buch. Und heute Abend gehen wir dann Schritt für Schritt durch das Drama dieser Personen hindurch und schauen, wie das Puzzle immer mehr aufgeht.